Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, lassen Sie uns in düsterste Sphären abtauchen. Deutschlandfunk Kultur ist hier. Wenn ein architektonisches Großprojekt wesentlich teurer wird als eigentlich vorgesehen, Stichwort, sagen wir mal, Elbphilharmonie in Hamburg, ja, 866 Millionen Euro statt wie ursprünglich mal gedacht 77 Millionen, kann in so einem Fall die Architektin bzw. der Architekt dafür zahlen müssen. Wir sprechen jetzt über den Fall Jean Nouvel, Pariser Philharmonie, der wirft gerade nämlich diese Frage auf und wir sprechen drüber mit Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo.
Was ist der Fall?
Der Fall ist eigentlich ganz simpel. Das ist dieser wirklich ganz großartige Bau der neuen Philharmonie von Jean Nouvel, der im Rahmen der sogenannten Cité la Musique im Norden von Paris entstanden ist, in einem richtigen Arbeitervorort. Und der hat statt den 173 Millionen Euro, die mal geplant wurden, etwa 380 Millionen Euro gekostet. Da der Bau immer noch nicht so ganz fertig ist, muss man dieses etwa anfügen. Er wurde 2015 eröffnet, damals noch ohne die Aluverkleidung der Fassade, die ziemlich phänomenal ist. Das Ganze hat einen großen Konzertsaal mit 2400 Plätzen, sehr viele kleine Säle, Veranstaltungsräume etc. Ist ein wirklich umfassendes Musikzentrum in dem Sinne und die städtische die Betreibergesellschaft sagt, wie jetzt, wir wollen von Jean Nouvel unser Geld zurückhaben, weil der zentrale Fehler seien seine Bauplanungsfehler.
Was ist denn das Neue an diesem Fall? Die Klage oder dass der Architekt sich wehrt?
Auf jeden Fall mal ist es sehr auffällig, dass der Architekt sich wirklich rabiat wehrt und jetzt eine Gegenklage verkündet hat, nämlich auf Rufschädigung. Das kennt man durchaus beispielsweise aus Berlin mit dem Großflughafen BER. Da war ja auch der Senat, hat das Büro GMP aus Hamburg ziemlich rabiat rausgeschmissen und hat behauptet, das wären alles deren Planungsfehler, woraufhin GMP auf Rufschädigung geklagt hat. Das gibt es recht häufig, diesen Fall, dass Architekten und Bauherren in ganz heftige juristische Konflikte kommen, weil es einfach so schwierig zu klären ist. Man hat den Architekten, der macht eine Planung. Dann wird die Planung ja von einem Bauherrn auch abgenommen und wird akzeptiert. Das darf man nicht ganz vergessen. Daraufhin wird eine Kalkulation gemacht, die nicht unbedingt mit der des Architekten übereinstimmen kann. Aber wenn die ordentlich gemacht wird, dann muss die halt auch neu in die Planung des Bauherrn eingespeist werden, also was die Finanzen angeht etc. Dann fängt man überhaupt erst an zu bauen oder auszuschreiben, besorgt sich die Baufirmen und dann fängt man an zu bauen. Leider ist da dann oft schon eine ganz große Katastrophe passiert, nämlich auf zwei Ebenen. Das eine ist, Projekte werden systematisch und immer wieder und in ganz Europa, wahrscheinlich auch in der ganzen Welt, politisch runtergerechnet, damit man sie verteidigen kann, damit sie endlich gebaut werden. Das ist zum Beispiel derzeitig beim Museum der Moderne in Berlin wunderbar zu sehen, ja, wo also auch eine weitgehend fiktive Bausumme von 367 Millionen Euro im Raum steht und nicht darüber nachgedacht wird, oder es wird schon darüber nachgedacht, aber es ist nicht ordentlich kalkuliert, dass das dann vergleichsweise billiges Museum wäre, angesichts der Lage dort. Das ist eben in Paris durchaus auch geschehen. Man hat zu billig kalkuliert mit den 173 Millionen und dann ist es teurer geworden. Der zweite Fall ist, die Baupreise steigen teilweise rasend schnell und sehr plötzlich. Und das dritte ist, Baufirmen können tatsächlich unfähig sein. So, und in diesem Gemengelage will man jetzt herauskriegen, wer ist der Schuldige. Und das ist genau das Problem.
Mhm. Die Öffentlichkeit kann ja mitunter auch versöhnt werden mit hohen Kosten, wenn das dann ein Prestige- und Aushängeobjekt ist, auf das man stolz sein kann. Ebenfalls Stichwort Elbphilharmonie in Hamburg. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, so eine Klage wäre erfolgreich gegen Architekten, was würde das bedeuten?
Das würde wohl vor allem bedeuten, dass der Planungs- und der Entwicklungsprozess eines Gebäudes sich sehr, sehr schnell vollkommen trennen würde von dem Ausführungsprozess. Und das wäre fatal, weil viele Architekturen entstehen tatsächlich während der Planung und während der Zusammenarbeit mit den Baufirmen und werden dadurch verbessert. Ein Paradebeispiel immer wieder ist die Berliner Philharmonie, bei der ganz vieles wirklich während der Bauzeit entwickelt wurde, von dieser sensationell schlanken und ökonomischen und sparsamen Konstruktion. Das heißt, man kann nicht alles genau vorplanen. Wenn jetzt verlangt wird, dass die Architekten dafür vollständig verantwortlich sind, dann werden die alles bis zu einem bestimmten Punkt planen und dann die ganze Sache abgeben an die Baufirmen. Und dann sind die nur noch verantwortlich. Und es findet keine Interaktion mehr zwischen der Planung und dem Bauen statt. Und das gibt es durchaus beispielsweise in den Niederlanden. Das kann sehr vorteilhaft sein, wenn man standardisierte Gebäude hat, wenn man solche exzeptionellen Bauten wie diese Philharmonie, die wirklich ein wunderbares Gebäude ist, hat, dann kann das nur im noch größeren Chaos enden.
Und die Prognose für den Fall Jean Nouvel Pariser Philharmonie? erfolgreiche Klage gegen den Architekten, Fragezeichen?
Nach aller Erfahrung der letzten etwa 2000 Jahre Architekturgeschichte wird diese Klage auch im Sand verlaufen oder wird einfach verschwinden. Einfach weil diese Gemengelage von Entscheidungsprozessen, die ist nicht aufzudröseln. Wer ist wann genau verantwortlich gewesen? Wieso war es die Planung ganz am Anfang, wenn ganz am Ende irgendeine Baufirma bankrott gemacht hat?
Nikolaus Bernau, vielen Dank. So, jetzt bin ich gespannt. Erinnern Sie sich an diese Marke hier?
Gestatten Rossi.
Herr Rossi, der freundliche Zeichentrickmann mit Hut und Schnurrbart, zwischen 1960 und 77 Hauptprotagonist vieler zumeist kurzer Trickfilme, oft geknechtet, zum Beispiel als Arbeiter.
Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben.
Genau, das möchte er. Er möchte nicht nur in der Fischfabrik arbeiten, sondern er sucht immer sehnsüchtig das schönere, das bessere Leben. Ich erzähle Ihnen das, weil Herr Rossi sicherlich die bekannteste Figur ist von Bruno Bozzetto, der aber nicht nur für diese Figur steht, sondern auch für animierte Langfilme, politische Satiren, Grotesken. Zum Beispiel gibt es da eine Pop-Art-Version von Disneys Fantasia. Die besagten Langfilme von Bozzetto sind gerade in einer DVD-Box erschienen und was in der steckt, darüber sprechen wir mit Rolf Giesen, Animationsfilmhistoriker. Tag, Herr Giesen.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Ist denn in dieser Box doch ein bisschen Platz für Herr Rossi oder nur für alles andere?
Nein, auch Herr Rossi kommt natürlich vor. Herr Rossi ist übrigens eine Selbstkarikatur von Bozzetto. Das ist keine Figur, die er bei anderen beobachtet hat, sondern das sind irgendwie Dinge, die ihm selber passiert sind und seiner Familie. Und erst dann wurde daraus sozusagen ein Stereotyp des kleinen Italieners.
Der nach dem schönen Leben, nach dem Glück sucht. Was unterscheidet denn Herr Rossi von den Langfilm-Bozzettos? Und was sind andererseits auch die Schnittmengen der Ästhetik?
Ja, damals muss man ja bedenken, ursprünglich kommt Bozzetto gar nicht vom Zeichenfilm, sondern er wollte reale Filme machen. Er hat mit 8mm um 1954 angefangen, Filme zu machen und er hat Tierfilme gemacht, viel beobachtet. Und er kam so Ende der 50er Jahre zur Animation mit dem 16mm Film und hat 1960 den Signor Rossi entworfen. Und damals war es sehr schwierig, in Europa abendfüllende Animationsfilme zu machen. Das war nicht wie heute, dass jeden Monat einer lief. Das war eine richtige Seltenheit. Und es war ganz schwer für ihn, Mitte der 60er Jahre den ersten animierten Italo-Western zu machen. West und Soda, der wildeste Westen. Das war eine absolute Ausnahme in Europa, denn damals wurde der Markt, wie heute übrigens auch, von Disney beherrscht.
Disney ist ein gutes Stichwort, da habe ich nämlich ein Beispiel rausgefischt, um das ein bisschen anschaulich zu machen, zu verdeutlichen, wie wir uns diese Filme von ihm jetzt vorstellen können in der Box. Also da ist diese Pop-Art-Version von Disneys Fantasia, die heißt Allegro non troppo.
Allegro non troppo sind mehrere Musikstücke, die er illustriert hat und das berühmteste ist natürlich der Bolero von Ravel. Da wird eine Cola-Flasche achtlos auf einen Planeten geworfen von Astronauten. Da ist noch ein kleiner Rest drin. Und aus dem Rest entwickelt sich eine völlige Evolution hin zu denkenden Wesen. Das ist alles mit dem Bolero illustriert. Das ist eines der glänzendsten Stücke Animation überhaupt in der Zeichenfilmgeschichte.
Und da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt. Übersetzen kann man übrigens Allegro non troppo mit Nicht zu fröhlich, stammt aus dem Jahr 1976. Und da wechseln Realfilmsequenzen. Mit Trickfilmsequenzen, gerade noch im Bild, waren echte Menschen. Ein Orchester hat man gesehen und jetzt ist es ein Adam- und Eva-mäßiges Zeichentrickszenario. Da sieht man Pärchen, Männer und Frauen, die sich streicheln und räkeln in einer Gartenlandschaft mit paradiesischen Zügen. Und dann ist da noch so ein alter, spitzbärtiger Typ, der ein aus diesem Satyr. Szenario rausragt.
Ja.
Herr Giesen, wer ist das?
Ein geiler Satyr.
Ein geiler Satyr,
der
natürlich.
Hier eingreift. Also wirklich eine Parodie auf Disney, auf Fantasia. Und es war tatsächlich ein Disney-Film, ein Musikfilm, Zeichenfilm, den Disney 1953 produziert hat. Tut, Whistle, Plan, Den Boom, der Bozzetto inspiriert hat, überhaupt gezeichnete Filme zu machen. Und damals kamen ja nicht naturalistische Animationsfilme auf, also Karikaturfilme in Kanada und in Zagreb. Und da war ein ganz minimalistischer Strich, sehr einfache Zeichnungen. Da hat Bozzetto gesagt, das kann ich auch, das ist der Stil, den ich durchhalte. Also keine naturalistische Animation, wie heute die Computeranimation, sondern wirklich minimalistische Karikaturen.
Was steckt da drin an kritischem Geist, an Gesellschaftskritik?
Ja, eigentlich sehr viel, denn Bozzetto ist ja eben Karikaturist. Aber es ist eine zeitlose Kritik, die er äußert. Es ist nicht so am Zeitgeist orientiert, sondern man kann seine Filme über Jahrzehnte hinweg sehen. Und als ich mit ihm gesprochen habe, ich habe ihn gefragt, was ist denn seine politische Befürchtung im heutigen Digitalzeitalter? Und er sagte, das Größte ist, dass die Menschen einander entfremdet werden und dass die persönliche Kommunikation zugunsten der unpersönlichen Kommunikation über die neuen digitalen Medien eben ändert.
Aber bei allen inhaltlichen Brücken, die man vielleicht ins Heute schlagen könnte, also mein Eindruck war schon so optisch, wirken diese 60er und 70er Jahre Filme jetzt nicht unbedingt mehr State of the Art mäßig. Ist es nicht doch irgendwo eine Art des Animationsfilms, dessen Zeit unwiderruflich abgelaufen ist?
Ja, leider. Wir haben es heute natürlich mit einer Standardisierung in der Animation zu tun. Jeder Monat ein neuer Blockbuster aus den Pixar und Disney Studios. Und diese Art, die Bozzetto gemacht hat, ist natürlich vorbei. Er ist weiterhin aktiv. Er macht zum Beispiel Webtoons, die kann man im Internet abrufen. Er arbeitet weiter für das Fernsehen. Er war auch in Deutschland und hat sich bemüht, Partner zu finden. Und mir sagt, wie wäre es denn, wenn wir einen zweiten Teil produzieren von Allegro Non Troppo? Aber Sie haben recht, seine Zeit ist leider abgelaufen. Und auch die Zeit von vielen Schriftstellern, von vielen Künstlern, bildenden Künstlern, ist in diesem neuen virtuellen Zeitalter vorbei.
Jedoch auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn es gibt ja die DVD-Box. Die Welt des Bruno Bozzetto, da können Sie die Zeit nochmal auferleben lassen. Mit Rolf Giesen habe ich über Bruno Bozzetto und seine Filme gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch.
Jetzt wird es Zeit, wieder nach vorne zu schauen. Da sehe ich die Kulturnachrichten mit Gabi Wuttke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ursula Krechel bekommt den bayerischen Jean-Paul-Preis für ihr literarisches Lebenswerk, weil die akribisch recherchierende Schriftstellerin das Wort für diejenigen ergreift, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte kaum eine Stimme haben, begründete Kunstminister Siebler in München die Entscheidung. Schuld, Verdrängung, Traumata durch den und nach dem Nationalsozialismus, Themen auch ihres Buchs Landgericht, für das die 71-Jährige 2012 den Deutschen Buchpreis erhielt.
Ich habe diese Zeit als übermäßig lamoyant mit sich selbst beschäftigt und die Schuld verdrängend erlebt. Das sind die Opfer, die natürlich vergessen sind, selbstverständlich. Und eben darum habe ich ein solches Buch geschrieben.
Ursula Krechel erhält den Jean-Paul-Preis am 16. Dezember in München. Hans-Magnus Enzensberger feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der studierte Literaturwissenschaftler und Philosoph, der Radiomann und Medienkritiker, der Büchner-Preisträger 1966. Sein Biograf Jörg Lau gratulierte Enzensberger im Deutschlandfunk Kultur mit folgendem Hinweis.
Also er ist, glaube ich, in einem für Deutschland sehr untypischen Sinne ein Aufklärer Diderot'schen Typs. Eigentlich können Sie sagen, in fast jeder wichtigen Debatte der Bundesrepublik finden Sie wesentliche Beiträge von ihm. Das ist, glaube ich, sein Modus, auch arbeitsfähig zu bleiben. Er ist nicht derjenige, der dann lange grübelt und sagt, wie konnte mir denn das jetzt passieren, sondern er ist oft ganz vorneweg und daher kommen auch manche der Irrtümer.
3 Jahre jünger als der Jubilar ist der Filmemacher Alexander Kluge, der Hans-Magnus Enzensberger ebenfalls als einen Enzyklopädisten einschätzt. Die beiden kennen sich seit den 70er Jahren nicht nur durch ihre berufliche Zusammenarbeit. Eine Schnurre aus dieser Zeit zeigt, wie weitreichend Enzensberger schon damals wahrgenommen wurde.
In Frankfurt, da habe ich ihn kennengelernt. Man konnte von der Wohnung von Adorno sein Studierzimmer sehen, als er noch im Surkamp-Verlag arbeitete. Und Adorno sagte eines Tages, da hinten sitzt er. Ja, nicht? Damit meinte er Enzensberger.
Pünktlich um 11.11 Uhr war es wieder soweit. Die närrische Zeit hat begonnen, nicht nur in Köln.
Die Eröffnung des Straßenkarnevals ist schon die Krönung des Ganzen.
Auch Montags, Dienstags, Mittwochs, egal. 11.11., 11.11 Uhr. Das ist religiös, das muss so sein.
1000 Polizisten sind in Köln im Einsatz. Wer meint, hier Karneval mit Aggression feiern zu können, bekommt die gelbe oder rote Karte, heißt es. Gelb ist ein Platzverweis, rot eine sogenannte Ingewahrsnahme. Die Höhle der Löwen kostet Frank Thelen zu viel Zeit. Deshalb verlässt der Unternehmer nach 6 Staffeln die Start-up-Show bei Vox. Ich bin so etwas wie der Urlöwe, aber für jede Staffel bin ich im Endeffekt 30 bis 40 Tage eingespannt. Das ist zu viel, so Theben. Die letzte Folge mit ihm wird im nächsten Jahr zu sehen sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir haben jetzt einen Comic-Helden für Sie, der wirkt auf mich, als hätte man Humphrey Bogart mit Sin City gekreuzt. Dieser Held heißt Alex Sinner, ist Privatdetektiv und er ist einer, wie man ihn aus dem Kanon der amerikanischen schwarzen Serie kennt. Ehrlich, jedoch zynisch und desillusioniert, einsam, jedoch nobel als Verteidiger derer, denen niemand hilft. Und selbstredend ist er ein Ex-Polizist, der sich mit seinen korrupten Kollegen überworfen hat. Kürzlich ist die erste deutsche Gesamtausgabe mit allen Alex Sinner Comics erschienen und anlässlich dessen sprechen wir mit Comicforscher Ole Fram ausführlich drüber, was Alex Sinner und seine Fälle auszeichnet. Tag, Herr Fram.
Guten Tag, hallo.
Also, die Comics sind zwischen 1975 und 2006 entstanden, schwarz-weiß und sehr düster, spielen in New York. Vielleicht erstmal der Spielort. Was ist das für New York? Was ist das für eine Atmosphäre?
Ja, das Tolle auch an dieser Gesamtausgabe ist, dass ja diese 30 Schaffensjahre natürlich auch ein bisschen die Geschichte von New York erzählen. Das heißt, es geht in den New York der 70er los, was ja die Stadt ist, die kurz vorm Kollaps steht, in der es wirklich sehr viele soziale Spannungen gibt. Und der Bogen endet dann kurz vor 9-11, beziehungsweise kurz nach, also dann noch 3 Jahre nach 9-11, wo aber dann tatsächlich das nur noch eigentlich angedeutet wird, was das für die Stadt bedeutet. Das ist auf jeden Fall New York, das alle populärkulturellen Konnotationen mitdenkt. Man ist, finde ich, sehr stark an so Francis Ford Coppola erinnert, an die ganzen Mafia-Geschichten. Es sind immer aber auch Regierungsleute mit beteiligt. Also es geht auch immer eigentlich um die USA als eine sehr mächtige und weltweit agierende Regierung.
Bleiben wir ein bisschen bei Sinner. Sinner ist für mich so eine finsterere und fragilere Version von Humphrey Bogart. Können Sie uns mal am Beispiel einer Storyline erklären, wie dieser Typ tickt?
Ja, er hat tatsächlich erstmal alle Attribute, die so ein Privatdetektiv braucht. Er kann eine Waffe benutzen, er war im Polizeidienst, hat quittiert, weil ihm die Methoden der Polizei nicht mehr gefallen haben. Das heißt, es wird auch diese ganze Streit mit der Polizei, er kommt natürlich immer wieder zu demselben Kommissar zurück, der ihn nicht leiden kann. Mich hat das sehr stark an Detektiv Rockford erinnert aus den 70er Jahren, dass er auch so eine Maverick-Figur ist, also der so ein bisschen tricksen kann, der ein bisschen weiß, wie man die Spiele spielt, gleichzeitig aber immer auch in Konflikt mit dem Gesetz gerät, das aber dann durchsteht, weil er eben, ja, aufrichtig ist, weil er weiß, was sozusagen Recht und Gesetz ist, im Gegensatz eben oft zu den Polizisten selbst.
Aber was gibt ihm denn die Kraft dafür, das durchzuhalten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das ist eine sehr menschliche Figur in der Weise, dass eben Freundschaft viel zählt. Es gibt eine Geschichte, wo er einen heroinsüchtigen Afroamerikaner, der Pianist ist, rettet aus einer Situation, sich mit dem anfreundet und dann wirklich aus der Freundschaft raus alles Weitere sich ergibt. Was bleibt finde ich tatsächlich in der Geschichte zum Beispiel so ein bisschen offen, was da jetzt der Punkt ist. Aber also man merkt dann auch schon, dass Munoz und Sampaio immer politische Fragen, in dem Fall eben natürlich den Konflikt in den Städten zwischen, also auch die Unterdrückung der Afroamerikaner thematisieren wollen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich dann dieses Motiv der Freundschaft schon das, was sich auch durch die ganzen vielen Jahre und Bände erzählt. Und das Aufregende ist eigentlich, dass man eigentlich diesen Helden auch so langsam eben altern sieht und tatsächlich in diesen verschiedenen Lebensphasen auch durchaus anders agieren bemerkt. Gleichzeitig, und das ist eine ganz große Qualität, die heute fast ein bisschen abgestanden sich liest, aber immer noch faszinieren kann, gibt es so eine Geschichte, wo Munoz und Sampaio in der Geschichte erscheinen und Alexina sagen, dass sie einen gleichnamigen Helden haben und von ihm jetzt doch, sie haben keine Inspiration. Sie wollen ihn einfach mal ein paar Tage begleiten und gucken, was da passiert. Dann passiert natürlich ganz viel und sie machen dann sozusagen, während die Geschichte passiert, die Geschichte und haben aber ein anderes Ende, als es dann in dem Comic, der Das Leben ist kein Comic-Baby heißt, dann sich entwickelt. Und das ist natürlich, also da merkt man schon diese ganze postmoderne Erzählweise, die sich in den 70ern, frühen 80ern dann entfaltet und so einen anderen literarischeren Blick auch auf den Comic wirft.
Aber Sinna, das soziale Wesen scheint mir doch etwas widersprüchlich zu sein. Denn einerseits ist da Einsamkeit und Misstrauen, andererseits ist da Raum für die Freundschaft. Also was ist das für eine Dynamik?
Nee, das ist eben Widersprüche. Das ist, die Munoz und Sampaio sind ja deutlich auch Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft, in der eben natürlich Konkurrenz das vorherrschende Motiv ist. Und Sinna hat aber eben Leute, denen er vertraut. Joe von Joe's Bar zum Beispiel, das dem erzählt er ganz in einer der ersten Geschichten seine Lebensgeschichte. Und der bleibt auch so eine durchgehende Figur. Es gibt einen der Polizisten, den er auch traut. Und er hat später eine Tochter, wo es auch ganz wirklich so ganz rührenden, also auch natürlich dann dramatische Szenen gibt. Also man merkt, dass es eben, es gibt eben diese klassische Privatdetektivseite, die auch die vorherrschende ist. Also auch dies so eine Kesselippe zu riskieren, das ist wirklich eines der durchgehenden Motive. Und gleichzeitig ist es aber eben natürlich eine soziale Figur. Diese Idee des einsamen Wolfs ist, glaube ich, bei Munoz und Sampaio eben sozusagen so ein bisschen unterwandert.
Sie haben die Sinna-Comics mal literarische Krimis genannt. Wie meinen Sie das?
Die Gesamtschau, die durch den Avant-Verlag jetzt vorliegt, macht möglich zu sehen, mit welchen unterschiedlichen Perspektiven und auch literarischen Tricks Munoz und Sampaio zu erzählen vermögen. Es gibt eine Geschichte, die handelt davon, wie ein Zeichner einen anderen Zeichner besucht, der seinen Comic plagiiert hat. Das könnte sogar ein Spiel mit Frank Miller sein, denn der Zeichner, der da plagiiert wurde, der deutlich auch sozusagen in Anspielung auf Munoz gezeichnet ist, der reist ihm hin, um diesem anderen Zeichner die Hände zu brechen, wird dann aber selbst ermordet, weil der andere Zeichner schwelgt im Geld, der hat wirklich ganz viel Geld mit seinen Comics gemacht und mit der direkten Kopie seiner Zeichnung. Und das ist aber dann wiederum so erzählt, dass man gar nicht genau weiß, was passiert ist. Also wie dieser Mord, der Mord wird gezeichnet, aber man denkt dann, also es ist so erzählt, dass es auch sein könnte, dass Alexander das einfach imaginiert hat. Und im letzten Panel kommt dann noch eine Figur, die dann eigentlich aussieht wie der Zeichner, den er im Bus getroffen hat, sodass man gar nicht weiß, ist er eigentlich ausgestiegen? Hat Alexander das alles geträumt? Oder ist das tatsächlich alles passiert? Und gleichzeitig macht es natürlich über eine zentrale Frage der Comics eine sehr kluge Reflexion, dass nämlich die Zeichnungen nicht schützbar sind. Jede Zeichnung ist nachzeichnbar, ist reproduzierbar. Comics sind das Medium der Reproduktion. Auch Alexander ist ein Held, der sich anderen Comics verdankt. Das ist ganz deutlich, ich habe schon Corto Maltese genannt. Da wird sozusagen immer fortgeschrieben, immer in so einem parodistischen oder pastischhaften Verfahren weitererzählt. Und da drehen die das aber doch durchaus nochmal so, dass sie selbst eine Reflexion darüber vornehmen können.
Jetzt ist Alexina Geschichte. Was ist denn von ihm geblieben in der Popkultur, abgesehen von Frank Miller? Das haben wir, denke ich, rausgearbeitet.
Ich denke, dass Munoz und Sampaio eigentlich eine ganze Generation in den 80er Jahren von Zeichnerinnen und Zeichnern davon überzeugt haben, dass Erzählungen im Comic nichts Gradliniges sein muss, dass das Grafische einen Eigensinn hat, der zu ganz neuen Seitenfindungen und aber auch Erzählweisen führen kann. Und damit lässt sich das gar nicht, also das ist sozusagen, es gibt eigentlich niemanden, der sich nicht, glaube ich, also der es gelesen hat, der sich nicht davon hat beeindrucken lassen in den 80er Jahren.
Miese Peter mit güldenem Herz. Ole Fram war das über Privatdetektiv Alex Sinner. Dessen Comic-Abenteuer sind erstmals gesammelt auf Deutsch erschienen unter dem Titel, ja, Alex Sinner, ganz schnörkellos. Und zwar erschienen im Avant Verlag. 704 Seiten kosten 49 Euro. Danke, Herr Fram.
Gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit einer ganz hervorragenden Nachricht, muss ich mal ganz unbescheiden sagen. Wir haben einen neuen Podcast für Sie, der heißt Über Podcast. Hier ein erster Eindruck.
Wir haben uns so ein bisschen überlegt, so eine gute Analogie zu finden für das, was wir tun, und dachten, also so ein bisschen möchten wir sein, was MTV in den 90ern war für Musik.
Wir lieben Podcasts und wollen euch auch dabei helfen, euch so ein bisschen durch diese unendlichen Weiten der Podcast- und Audio-Welt zu navigieren.
Okay, wir sollten langsam nicht so viele Metaphern mixen.
Ihr wisst, was wir meinen. Mhm. Und das natürlich mit journalistischer Sorgfalt, viel Liebe und guten Geschichten.
Die Geschichte, die wir heute erzählen, da geht es um einen Podcast, der wirklich ganz, ganz viel verändert hat. Mhm. Sowohl für die Menschen, die ihn machen und gemacht haben, und für die Menschen, die ihn gehört haben.
Ein Podcast, der andere Menschen sogar davon überzeugt hat, Podcasts zum Beruf zu machen oder sich sogar selbstständig zu machen.
Ja, Christine Watti und Sandro Schröder haben über Podcast mitentwickelt, so wie Jana Wutka auch. Hallo an Christine und Sandro hier im Studio.
Hallöchen.
Hi.
Über welchen Podcast haben denn die beiden jetzt geredet? Welcher steht im Fokus der ersten Ausgabe von Über Podcast?
Vielleicht muss man ganz kurz, ich muss noch erklären, wer die beiden sind. Das waren nämlich Carla Kenia und Dennis Kogel. Das sind zwei von insgesamt vier Moderatoren von Über Podcast. Und die beiden hört man eben in der ersten Ausgabe. Und die haben geredet über Startup.
Genau, Startup ist der Podcast, der wahrscheinlich vor 5 Jahren ganz viel bewegt hat in der Podcast-Landschaft, war im Prinzip die Gründungsgeschichte von Gimlet Media, einem Unternehmen, was sich wirklich nur auf Podcasts spezialisiert hat, damals gegründet hat und in der ersten Staffel erzählt hat, wie das passiert ist, diese Gründung. Und seitdem hat sich wahnsinnig viel getan, das ist 5 Jahre her, und Gimlet wurde in diesem Jahr von Spotify, von diesem Streaming-Giganten, übernommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir schauen nochmal auf diese erste Staffel. Wie war das eigentlich? Was haben die Macher damals gesagt? Was soll in den nächsten Jahren passieren? Und wir haben nochmal auf die aktuelle Staffel geschaut, die in diesem Jahr rauskam und die sich genau mit dieser Spotify-Übernahme beschäftigt. Und wir haben das ausgewählt, weil wir das alle eigentlich ganz inspirierend fanden, wie vor 5 Jahren und wie in diesem Jahr eigentlich Gimlet so ein bisschen als kleiner Teil für die große Podcast-Landschaft stehen kann.
Kleiner Teil, aber ein doch bekannter Teil, weil die Szene ist ja groß, das Angebot ist erschlagend. Nach welchen Kriterien wählt ihr die Podcasts aus für Überpodcast?
Also tatsächlich, wie du es schon selber sagst, ne, der Markt ist riesig, wird immer größer. Das ist überhaupt die Berechtigung, fanden wir dafür, dass es einen Podcast geben muss, der da ein bisschen Orientierung bietet und der miterzählt, was braucht man vielleicht für Grundlagen, um zu wissen, warum sich Formate wie entwickelt haben, und was aber sind auch Empfehlungen für Leute, die jetzt eben gerade ganz frisch einsteigen ins Podcast-Geschäft. Und wir wählen aus, also das ist zumindest der Anspruch, und den wir hoffentlich auch erfüllen, dass wir einerseits eben tatsächlich so Branchengeschichten schon erzählen wollen, wie jetzt auch gerade mit Gimlet und Startup, und gleichzeitig aber eben auch das, was man fühlt, wenn man Podcasts hört, die Stimmung, die Situation, die Formate, die sich da entwickeln, die sollen natürlich da auch drin stattfinden, genauso wie persönliche Geschichten und Erlebnisse beim oder mit dem Podcast hören. Und danach wählen wir die Themen aus, die wir in diesem Format anbieten wollen.
Also nationale Formate, internationale Formate, bekannte Formate, unbekannte Formate, Blick hinter die Kulissen, Reflexionen von den Themen, die Podcasts reflektieren, das ist ein ganz schöner Strauß.
Total,
ganz schöner,
ich dachte gerade, das ist nämlich ein 5-Stunden-Podcast, ist es aber gar nicht.
Also wir wollen halt einfach versuchen, einerseits Menschen zu begeistern, die die Podcasts vielleicht noch nicht so gut kennen, und denen Orientierung zu bieten. Wir wollen halt irgendwie die Trüffeln finden, die in dieser ganzen Übermacht an Angeboten ein bisschen untergehen. Und wir wollen aber trotzdem auch für die Leute, die jetzt schon 100 Podcasts abonniert haben, auch was bieten und denen was erzählen, was vielleicht über, guck mal, hier ist ein Podcast, hinausgeht. Und ja, deswegen versuchen wir, diesen bunten Strauß irgendwie gut zusammenzubinden.
Und das alles in Über Podcast, unserem neuen Podcast im Deutschlandfunk Kultur, von Deutschlandfunk Kultur, wo zu bekommen, wo zu hören?
Natürlich wie immer alle unsere Podcast-Angebote bei iTunes und Spotify in der DLF-Audiothek zu finden. Ganz einfach auch über unsere Webseite deutschlandfunkkultur.de/überpodcast.
Oder /podcastmagazin oder /über-podcast. Da gibt es alle Abonnierwege und natürlich auch den klassischen Podcast-RSS-Feed.
Und man kann über Podcast auch im Radio hören. Es gibt ein Podcast-Magazin von 0 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und dort wird auch immer, wenn er neu erschienen ist, über Podcast ausgestrahlt, wie aber auch unsere ganzen anderen Podcast-Produktionen aus unserem Hause.
So viel Ausspielwege, dass es eigentlich kein Entkommen gibt, kein Entkommen vor Überpodcast, dem neuen Podcast über Podcasts von uns, von Deutschlandfunk Kultur. Danke euch.
Bitte.
Gerne.